ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen. Die Papstübersetzerin. Eine 80-jährige Erfurterin engagiert sich in der Gehörlosengemeinde. Aus der Wochenzeitung Glaube und Heimat von Markus Wetterauer. Gehörlose leiden unter unsichtbaren Barrieren. Auch ein Beitrag aus der Wochenzeitung Glaube und Heimat von Renate Wähnelt. Kontaktlosigkeit überwinden. Ein Interview mit der Gemeindereferentin Jutta Busch aus dem Bistum Aachen.
Die Papstübersetzerin. Eine 80-jährige Erfurterin engagiert sich in der Gehörlosengemeinde. Aus Glaube und Heimat, Evangelische Kirchenzeitung, vom 22. März 2020. Elisabeth Götz redet mit Händen und Füßen. Kein Zufall, vor über 40 Jahren hat sie die Gebärdensprache gelernt. Damals war ihr kleiner Sohn schwer krank geworden und hatte dadurch sein Gehör verloren. Um sich mit ihm zu verständigen, musste sie lernen, sich mit Gesten, Mimik und lautlos gesprochenen Wörtern auszudrücken. Leicht war das nicht für sie, vielmehr steckte jahrelange Arbeit dahinter, wie sie erzählt. Dadurch ist sie auch mit der Gehörlosengemeinde des Bistums Erfurt in Kontakt gekommen. Elisabeth Götz besuchte mit ihrem Sohn die monatlichen Gottesdienste, nahm an den Kinderwochen, an Wanderungen, Ausflügen und Wallfahrten teil. Auch die beiden älteren Söhne waren immer mit dabei. Sie packte mit an in der Gemeinde, betreute Kinder, kochte Essen oder bereitete das Kaffeetrinken vor. Auch mit ihren inzwischen 80 Jahren ist sie immer noch aktiv. Bei den gehörlosen Gottesdiensten singt sie regelmäßig im Gebärdenchor. Zusammen mit einer Handvoll Mitsänger steht sie dann vorne am Altar und gebärdet liturgische Stücke wie das Halleluja oder das Vaterunser. Beim Halleluja klatscht sie in die Hände und wirft die Arme nach oben. Vor den Auftritten müssen die Lieder in Gebärdensprache übersetzt werden, denn oft verschmelzen 3-4 Wörter zu einer einzigen Gebärde. Das geht nicht spontan, sondern muss geübt werden. Zwischen 15 und 20 Teilnehmer zählt der Gottesdienst im Erfurter Marienstift regelmäßig. Bei größeren Ereignissen kommt auch eine Gruppe aus dem Eichsfeld mit dazu. Wann immer es geht, ist Götz mit dabei, egal ob beim Auftritt auf der Bundesgartenschau oder bei einer Wallfahrt nach Rom. So aufgeregt wie früher ist sie heute nicht mehr. Man möchte nichts falsch machen, erklärt sie, und so bliebe eine kleine Anspannung. Das war auch so, als sie 2011 beim Papstbesuch in Erfurt in Gebärdensprache übersetzt hat. Wenn man das erlebt, ist das große Klasse, sagt sie. Heute hat Elisabeth Götz selbst Probleme mit dem Hören und ist auf Hörgeräte angewiesen. Bei manchen Menschen führt Schwerhörigkeit oder Taubheit zur Isolation. Bei Götz ist es umgekehrt. Freude und Lebensenergie weitergeben, das hält mich jung, sagt sie. Für ihr Engagement hat sie vom Bistum Erfurt die Elisabeth-Medaille verliehen bekommen, just an dem Tag, als sie ihren 80. Geburtstag mit einem großen Fest feierte. Als ihr der frühere gehörlosen Seelsorger des Bistums und heutige Weihbischof Reinhard Hauke die Medaille übergab, wurden die Augen und der Mund immer größer, erzählt sie.
Gehörlose leiden unter unsichtbaren Barrieren. Ein Beitrag von Renate Wähnelt, erschienen bei Glaube und Heimat am 14.06.2020. Gehörlose leiden unter, in Klammern, unsichtbaren Barrieren. Die Maske ist nicht das große Problem und die Maske mit Fenster keine Lösung für Schwerhörige oder Gehörlose. Da sind sich die mit der Seelsorge für diese Menschen betraute Pfarrer Erhard Hilmer von der Landeskirche Anhalts und Andreas Konrad sowie Markus Tschirnitz für die EKM einig. Ebenso in dem Befund, dass die Vereinsamung das größte Problem ist. Ich sehe nicht, dass die Welt durch den Mund-Nasenschutz besser wird. Wir sterben alle, weitet Markus Tschirnitz den Blick. Mir kommt die Sinnfrage viel zu kurz. Das wäre jetzt eine Chance für die Kirche. Grundsätzlich plädiert er für einfaches Reden und erzählt aus eigener Erfahrung. Wenn ich einem Kindergartenkind den Glauben nahebringen kann, so kann ich auch zu Schwerhörigen reden, sodass sie mich verstehen, mit Geduld und auch auf Nachfragen reagieren. Haben Schwerhörige nach Tschernitz' Erfahrung vor allem wegen der Atembehinderung Probleme mit der Maske, wie viele andere auch, so verstärkt diese bei Gehörlosen die Verunsicherungen, sagt Andreas Konrad. Sie sehen nicht, wenn sie angesprochen werden. Die Pfarrer würdigen, dass sowohl Thüringen als auch Sachsen-Anhalt Schwerhörige und Gehörlose sowie ihre Kommunikationspartner die Maskenpflicht erlassen. Das hilft, denn dadurch ist die Mimik lesbar, die neben den Lippenbewegungen enorm wichtig ist. Viele setzen aber trotzdem eine Maske auf, wegen des Schutzes und weil sie sonst dumm angesprochen werden, weiß Erhard Hilmer. Die gegenwärtige Situation verschärfe die Lage und erhöhe die ohnehin bestehenden Barrieren, sind sich die Seelsorger einig. Dass Treffen nicht erlaubt waren, sodass ein Miteinander der Menschen, die eine Sprache, die Gebärdensprache sprechen, ausfiel, habe mehr beeinträchtigt, als die Maske es tut, so Andreas Konrad. Und Erhard Hilmer bestätigt, bei unseren Treffen gab es Kaffee und Kuchen, das ist auch eine Form der Kommunikation. Das lassen wir jetzt natürlich weg, seitdem wir wieder zusammenkommen können. Die Menschen kommen trotzdem, weil sie das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit haben, nach Austausch. Sie reden jetzt viel mehr als vor Corona. Generell beobachtet Erhard Hilmer, dass Ältere mit ihrer Beeinträchtigung sehr zurückhaltend sind und sich zu selten trauen, nachzufragen oder sich den Umgang mit Induktionsschleifen erklären zu lassen. Jüngere dagegen seien offensiver. Sie informieren sich, kommunizieren im Internet und fordern Teilhabe ein. Für Andreas Konrad hat es zu lange gedauert, bis Gebärdendolmetscher kirchliche Angebote übersetzen. Er freut sich, dass endlich beispielsweise die Gottesdienste aus dem Magdeburger Dom, die im offenen Kanal Magdeburg übertragen werden, gedolmetscht werden. Schlimmer als eine temporäre Seuchenschutzfastenzeit ist die permanente Barriere der Kirchenkreise und Gemeinden gegenüber ihren gehörlosen Mitgliedern. Seit Jahren sind die kirchlichen Beauftragten für gebärdensprachliche Verkündigung, Bildung und Seelsorge immer weniger geworden, ohne dass ein Aufschrei zu hören war, bedauert er. Nun soll ein Fachtag Verantwortliche aus den kirchlichen Reihen ins Gespräch bringen mit Beteiligten und Betroffenen, Gehörlosen, Dolmetschern, Seelsorgern, Engagierten unter dem Titel »Gottes vergessene Kinder«, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Kirche und ihre gehörlosen Mitglieder. Das Ganze soll stattfinden am 29. September in Halle. Wenn die Maske nicht ein Hauptgrund für Beeinträchtigungen ist, so bieten durchsichtige Varianten eindeutig Vorteile. Erhard Hilmer trägt sie seit einem Monat, ein Visier aus Plastik aus dem Onlinehandel. Ich finde meine von Highlight Mediacom durchaus sinnvoll, auch wenn sie ein wenig umständlich ist, da man sie nicht so einfach in die Tasche stecken kann. Jetzt noch eine Information. Hersteller wie VisaMask oder Highlight Media haben inzwischen auf den Bedarf nach Masken mit Sichtfenster reagiert. Doch die Auswahl der Angebote ist noch unübersichtlich. Eine Recherche im Internet kann helfen, einen passenden Schutz zu finden und so Menschen die Kommunikation zu erleichtern. Das gilt übrigens nicht nur für Hörgeschädigte. Auch wer keine Einschränkung hat, kann dank des Sichtfensters sein Gegenüber besser verstehen.
Via Telefon bin ich verbunden mit Jutta Busch. Hallo nach Aachen.
Ja, hallo, Herr Sorge.
Gemeindereferentin und Seelsorgerin für blinde und sehbehinderte Menschen im Bistum Aachen. So steht es in der Signatur Ihrer E-Mails. Was hat Sie denn bewogen, für blinde und sehbehinderte Menschen zu arbeiten?
Ja, ich bin schon seit vielen Jahren im pastoralen Dienst der Kirche deutschlandweit eigentlich. Ich habe im Bistum Mainz angefangen, vor 25 Jahren als Gemeindereferentin zu arbeiten. da wir ausgebildet werden über ein Fachhochschulstudium und die praktische Arbeit mit Menschen aller Altersgruppen, habe ich diesen Beruf sehr gerne ergriffen. Und der Schwerpunkt war mir immer, in Kontakt mit ganz vielen Menschen zu sein. Am besten mit Menschen aller Altersstufen und jeglicher Couleur, weil mir das, was Jesus getan hat in seiner Arbeit, eigentlich am wichtigsten geworden ist, nämlich mit den Menschen in Kontakt zu sein und ihnen ein gutes Wort aus dem Glauben zu sagen. Das so ein wenig zu dem, wie ich überhaupt zu dem Beruf gekommen bin. Ich hole etwas aus, weil das auch beschreibt, weshalb ich mich dann für die Arbeit in der Blindenseelsorge entschieden habe. Ich bin, wie ich eben sagte, 25 Jahre in diesem Beruf tätig, habe hauptsächlich in der Gemeinde und in der Schule gearbeitet und immer mit allen Altersgruppen zusammengearbeitet. Mein Vorpraktika für diese Arbeit war ich mehrere Monate auch im Behindertenbereich tätig. Mit Kindern habe ich gearbeitet und in Werkstätten, habe ein Krankenhauspraktikum über mehrere Monate absolviert und habe dann immer mal wieder in der Pflege auch ausgeholfen. Als dann im vergangenen Jahr vom Bistum Aachen die Anfrage kam, diese Stelle zu übernehmen, die es im Bistum Aachen schon ungefähr seit 25 Jahren gibt, das ist ein Luxus, wie ich finde, war ich erstmal sehr interessiert, denn obgleich ich jetzt in den letzten Jahren keinen direkten Kontakt oder nicht mehr viel Kontakt zu behinderten Menschen hatte, geschweige denn zu blinden und sehbehinderten Menschen im Besonderen, hat mir die Ausschreibung oder auch das Stellenprofil sehr gut gefallen. Die Arbeit, die hier in Düren hauptsächlich zu tun ist, hat mich sehr angesprochen und ich hatte den Eindruck, ja, das führt das weiter, was mir in meiner seelsorglichen Arbeit in der Gemeinde und Schule wichtig geworden ist. Das war jetzt ein langer, kleiner Kurzvortrag.
Ja, vielen Dank. Da haben wir doch einen ganz guten Überblick bekommen. Wie ist denn die Arbeit im Bistum Aachen strukturiert?
Die unterscheidet sich, wie ich das jetzt mitbekommen habe, schon etwas zu den anderen Bistümern. Wir sind im Bistum Aachen in Regionen aufgeteilt. Es ist zwar kein besonders großes Bistum, aber dennoch so groß, dass sich 5 Regionen bilden lassen, um die Arbeit noch ein wenig ortsnaher zu strukturieren. Und im Bistum Aachen gibt es sozusagen den Luxus, dass in allen Regionen eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger für Menschen mit Behinderung ganz explizit eingesetzt wird, also quasi mit voller Stelle, wenn man das möchte, um dann die Arbeit in der Region, bei mir ist das jetzt genau, zu koordinieren. Die Arbeit mit Blinden und Sehbehinderten im Bistum Aachen hat noch einmal einen ganz besonderen Stellenwert, denn zusätzlich zu den Seelsorgerinnen und Seelsorgern in den Regionen gibt es noch einen eigenen Seelsorger oder in meinem Fall eine Seelsorgerin ausschließlich für blinde und sehbehinderte Menschen für das ganze Bistum. Also nochmal zusätzlich on the top. Und soweit ich das weiß, gibt es das so explizit in anderen Bistümern nicht. Da übernimmt dann der Seelsorger, der für die Behindertenarbeit zuständig ist, Behindertenpastoral in diesem Fall, auch diesen Spezialbereich.
Also doch eine Wertschätzung und eine besondere Aufmerksamkeit auf blinde und sehbehinderte Menschen. Was prägt dann Ihre Arbeit im Allgemeinen? Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte? Und ja, ein wenig von den Besonderheiten des Bistums haben Sie ja schon erzählt.
Genau. Obgleich ich jetzt für das komplette Bistum Aachen eingesetzt bin, ist prägend für meine jetzige Stelle, die ich seit vergangenem Sommer eingenommen habe, dass ich in Düren mein Büro habe oder beheimatet bin. Düren hat viele Einrichtungen für Blinde und Sehbehinderte seit sehr vielen Jahren. Blindarbeit und die Arbeit mit Blinden prägt das Stadtbild. Und von daher ist die Blindenseelsorge immer auch in der Stadt Düren beheimatet. Es gibt hier allein 5 verschiedene Einrichtungen, wo blinde und sehbehinderte Menschen leben, lernen oder auch gepflegt werden. Die Arbeit ist dann dadurch auch sehr geprägt durch meine Präsenz hier in Düren. Ich fahre zwar auch und besuche auch andere Gruppen im Bistum Aachen, besuche auch eine andere Einrichtung in Krefeld, aber bin hier schwerpunktmäßig für die Begleitung der Einrichtung da. Ich mag das gerne auch noch etwas konkreter machen, das klingt immer etwas schwammig, das ist Begleitung. Ich versuche, gut in Kontakt mit den Einrichtungen zu sein, insbesondere mit den Einrichtungsleitungen, wenn es sich um schwerst mehrfach behinderte Menschen handelt, und versuche im Gespräch zu klären, was braucht diese Einrichtung von mir. Das kann sein, dass es eine Einzelbegleitung ist, das heißt, ich treffe mich mit einer Person und versuche ihm ein gutes Wort aus dem Glauben zu sagen, zuzuhören, da zu sein. Oder es kann sein, ich bereite zusammen mit einem Haus eine Feier vor, eine kirchenjahreszeitlich geprägte Feier war das bisher. Und ein wichtiger dritter Punkt hat sich hier in der Arbeit vor Ort herausgestellt. Ich wurde mehrfach schon angefragt in der Trauerbegleitung. Das ist, wenn jemand stirbt. Oft sind die Pflegenden dann auf sich alleine gestellt oder sind einfach dankbar, wenn noch jemand sozusagen von außen kommt, noch einmal zusammen zurückschaut und dann vielleicht, ja, ich sage schon häufiger das gleiche Wort, von unserer Hoffnung zu sprechen, ein gutes Wort zu sagen von dem, was ich glaube, uns danach erwartet.
Nun sind Sie ja noch recht jung in der direkten Arbeit mit blinden und sehbehinderten Menschen. Gibt es etwas in der Rückschau auf Ihre Tätigkeit, was Sie so nicht erwartet hätten?
Ich hätte nicht erwartet, dass ich so viel Büroarbeit machen muss. In der direkten Arbeit, nein, da bin ich eher ganz positiv überrascht, dass genau das eingetreten ist, was ich mir erhofft habe, nämlich eine viel höhere Intensität des Beisammenseins, der Begegnungen, des wertschätzenden Umgangs miteinander. Das freut mich sehr. Jetzt durch die aktuelle Zeit, in der wir stehen, durch die Corona-Zeit, wie ich sie mal nennen mag, fällt dieser persönliche Kontakt weg. Und da ich noch ein Büro hier wechseln musste und auch sonst mich noch an Bistumsstrukturen anpassen muss, ist einfach viel Büroarbeit zu tun und die Einrichtungen sind geschlossen und ich kann nicht bei den Menschen sein. Ja, das hätte ich nicht so erwartet.
Aber damit sind wir schon bei meiner nächsten Frage. Wir leben in besonderen Zeiten. Welche Herausforderungen gibt es denn durch die Pandemie in Ihrem Bereich?
Alles ist anders. So würde ich es mal überschreiben. Das, was mir am allerwichtigsten in der Arbeit schon geworden ist und auch immer war, mit Menschen in Kontakt zu sein, mit ihnen in Berührung zu kommen, so wie Jesus es getan hat, und ihnen damit nahe zu sein, fällt weg. Im Ersatz dafür gibt es zwar Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Telefonate sind möglich, natürlich, aber auch nur in Teilen mit den Menschen, die eben gut vernetzt sind oder auch geistig dazu in der Lage. Das fällt komplett weg. In dem Zusammenhang stößt mir das Wort kontaktlos auch auf, das natürlich mit dem gemeint ist, dass die Papiere kontaktlos übergeben werden sollen. Aber ich empfinde das in meiner Arbeit oder in unserer seelsorgerischen Arbeit als Unwort. Denn wir können einpacken, wenn wir keine Kontakte mehr haben. Und wenn sie eben nicht über die Netzwerke funktionieren, die technischen Hilfsmittel, dann fallen sie unter Umständen weg, die Berührungen und die Berührung ohnehin, die tatsächlichen. Aber auch die Begegnungen, die wir sonst haben, fallen weg. Ja, das ist eine große Umstellung. So von mir aus kann ich jetzt sagen, mir fehlt das zurzeit am meisten, was mir am meisten Freude macht, ja.
Wie schätzen Sie das ein? Wird es Möglichkeiten geben, diese, ja, ich sag mal, Kontaktlosigkeit zu überwinden in der nächsten Zeit?
Wir sind in Überlegung mit unseren, mit dem Kollegenkreis, wie können wir in die Häuser kommen, wie können wir Kontakte aufbauen. Das ist uns um Ostern schon ganz gut gelungen. Wir konnten Grüße vorbeibringen, wir konnten Telefonangebote machen. Jetzt fehlen uns teilweise und auch vor Ort die technischen Hilfsmittel für die, die eben selber keine haben. Das ist, wie gesagt, alles kein Thema für die, die im Internet gut vernetzt sind und die nicht in Einrichtungen leben. Aber der Kontakt mit den Einrichtungen bleibt schwer und dort ist auch die Vereinsamung am größten, ist unsere Erfahrung und auch die Überforderung, zunehmende Überforderung der Pflegenden. Ne? Also kann man ein kleines Beispiel erzählen, nachdem jetzt auch die Lockerungen für Besuche, für die Heime wieder dazugekommen sind, in Nordrhein-Westfalen zumindest, habe ich dann einen Versuch gestartet und bin dann mit der Antwort konfrontiert worden, dass jetzt gerade Quarantäne nochmal im Haus ist. Deswegen sind Einzelbesuche doch nochmal ausgesetzt. Also es braucht einfach sehr viel Geduld und ich glaube, wir in die Einrichtungen gehen, sie wurden als erstes geschlossen und werden als letztes wieder ein in Anführungsstrichen normales Arbeiten und Begegnen. Dort wird es am spätesten möglich sein.
Da kann ich Ihnen nur viel Erfolg wünschen. Wir haben gesprochen mit Jutta Busch. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Sie arbeitet daran, die Kontaktlosigkeit zu überwinden, die besonders für blinde und sehbehinderte Menschen eine große Herausforderung in dieser Zeit darstellt. Kontakt zu Jutta Busch kann man aufnehmen via Telefon 02421280225 oder per E-Mail jutta.busch@bistum-aachen.de. Sie sind Gemeindereferentin und Seelsorgerin für blinde und sehbehinderte Menschen im Bistum Aachen und ich danke Ihnen für das Gespräch ganz herzlich.
Danke, das habe ich sehr gerne getan. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und eine Zeit im Herzen, die Mut und Hoffnung gibt.
Vielen Dank. Sie hörten die Streiflichter, eine Rubrik des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie. Produziert beim Comin-Netzwerk, gesprochen von Jana Uhlemann und Markus Wetterauer. Redakteur am Mikrofon, Jörg Sorge.